Herzlich willkommen zum Dein Baby und Du Podcast, dein Podcast mit praktischen Tipps rund um deine Schwangerschaft, Geburt und für dein Familienleben. Ich freue mich, dass du hier dabei bist und viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Dein Baby und Du Podcast. Heute zum Thema Stillen mit Liana Emmersberger, Referentin für medizinische Ausbildungskurse bei der Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen e.V., Abkürzung AFS, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und mit der lieben Kerstin Donzel-Korapi, AFS-Stillberaterin in Ausbildung. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo. Hi, hi, sehr gerne. So, als erstes interessiert mich mal, wie seid ihr denn dazu gekommen, überhaupt Stillberaterin zu werden? Vielleicht fang du doch mal an, Kerstin, du bist ja jetzt noch frisch in Ausbildung, noch gar nicht ganz fertig, also ist es ja noch relativ neu, dass du dich dafür entschieden hast.
Ja, also ich habe angefangen 2018 mit der Ausbildung zur Stillberaterin. So ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte heraus. Mir sind natürlich ich habe zwei Jungs, in meinen beiden Stillzeiten ganz viele Mamas begegnet und Stillmythen begegnet und verschiedene Sätze, wo ich einfach das Gefühl hatte, man muss da ein bisschen was machen. Also einfach ein bisschen Aufklärung leisten. Und dann kam es mir natürlich zugute, dass ich die Chance hatte, bei uns in Kelzbach die Stillgruppe zu eröffnen. Und so ging dann eins zum anderen. Und dann habe ich mich bei der AFS angemeldet und habe die Ausbildung angefangen.
Das ist schön. Und wie war das bei dir, Liane?
Oh, bei mir war das tatsächlich so, weil ich mit meinem ältesten Kind, der lag auf Intensivstation, und ich bin halt nach 14 Tagen Krankenhaus nach Hause gekommen und hatte dann ein saugverwirrtes, schreiendes Baby zu Hause. Und das war so mein Weg dahin zum Stillen. Habe das dann immer so weiter verfolgt, weil meine Hebamme, die war nicht so fit im Stillen. Wir haben uns dann irgendwann mal gegen das Stillen entschieden und für die Flasche, weil das einfach für uns alle sehr viel stressfreier war. Ja, wir mussten dann irgendwann mal eine Entscheidung treffen zwischen schreiendem Baby, was nicht an die Brust geht, plus abpumpen, plus Flasche geben. Habe dann mit meiner zweiten Tochter, habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich die Stillberaterausbildung, die Stillberaterinnenausbildung. Hat dann nochmal 2 Jahre gedauert, also die ist 2006 geboren, 2008 habe ich dann mal so dann angefangen, die Ausbildung zu absolvieren. Und dadurch ich auch Fachkrankenschwester für Intensivanästhesie bin und zu diesem Zeitpunkt schon in der außerklinischen Kinderintensivpflege gearbeitet habe, bin ich dann so relativ schnell auch als Referentin bei der AFS gelandet. Also das war dann, habe dann 2010, das war total witzig, war ich auf dem Referentinnen-Treffen, wurde dort ausgebildet und war dann nochmal schwanger mit meinem dritten Kind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das passt halt hervorragend. Und seitdem bin ich halt Stillberaterin, bilde Stillberaterinnen seit 2010 jetzt aus. 2011 hatte dann zwischendurch meine Pause und bin jetzt wieder seit 2 Jahren ganz aktiv dabei.
Wow, das klingt ja auch sehr spannend. Und dann hat es wahrscheinlich bei dir beim dritten Kind dann super geklappt mit dem Stillen oder auch schon beim zweiten super oder?
Ja, nee, also ich hatte tatsächlich auch Stillprobleme beim zweiten und dritten Kind, die gleichen, wusste aber damit umzugehen. Und heute bin ich noch mal schlauer als vor fast 10 Jahren. Jetzt habe ich auch einen Grund gefunden, also eine Ursache gefunden, warum ich zum Beispiel immer wunde Brustwarzen hatte. Obwohl ich alles richtig gemacht habe. Also ich habe mich immer gewundert, jetzt mache ich schon alles richtig und weiß es und habe trotzdem wunde Brustwarzen.
Das ist ja sehr spannend. Vielleicht können wir gleich darauf eingehen, weil das ist ja so auch in meinen Geburtsvorbereitungskursen oder sowas so ein totales Angstthema vor diesen wunden Brustwarzen. Und daran kann ich mich aber auch noch erinnern. Das war bei mir auch immer ganz schlimm, obwohl ich gefühlt auch alles richtig gemacht habe. Aber vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, was so gemeint ist eben mit Ursache.
Es gibt ja verschiedene Ursachen für wunde Brustwarzen. Also die meisten entstehen so in der Frühzeit, also quasi wirklich beim Stillbeginn, dass einfach, wenn die Brust zu voll ist beim Milcheinschuss, ne, dass die Kinder die Brustwarzen nicht richtig fassen können und, und.
Die
Jetzt bin ich leider unterbrochen worden, weil mein Kind gerade mich gebraucht hat. Dürfte gerne drinnen bleiben. Alles gut. Ich wusste alles, wie man vorbereitet, wie man quasi prophylaktisch damit umgeht und habe jetzt, ich befasse mich seit letztem Jahr vermehrt mit dem zu kurzen Zungenbändchen. Mhm. Und habe dann auch eine Fortbildung besucht und wie ich dann dieses Jahr auf einer 2 Fortbildungen war, habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaue ich mal in den Mund meines Kindes rein und habe dann festgestellt, dass er ein zu kurzes posteriores Zungenband hat. Und das ist ja ganz oft die Ursache für wunde Brustwarzen.
Und das fällt aber einem nicht auf, nur wenn man da danach direkt schaut, oder fällt es zum Kinderarzt irgendwie auf, oder?
Genau, also oftmals sind ja so diese vorderen Zungenbändchen, dass die sehr bekannt sind, so mit dieser Herzzunge. Ne? Das ist so, was auch die Hebammen erkennen, was die Kinderärzte erkennen. Und diese hinteren Zungenbändchen, da musst du schon sehr spezialisiert sein und so ein bisschen so dein Auge für haben. Und das erkennen leider viele nicht. Wenn das halt zu kurz ist, dann ist die Zunge nicht so beweglich. Und die Kinder können auch den Mund nicht weit genug aufmachen. Und dann kauen die mehr auf der Brustwarze rum, als dass sie die Brust ausmelken.
Ah, das ist sehr, sehr spannend. Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ob das bei mir die Ursache war. Das ging natürlich irgendwann. Ich hatte nicht dauernd wunde Brustwarzen, ne? Aber so schon anfangs auf jeden Fall, ne? Vielleicht.
Ja, genau.
Okay. Hast du denn irgendwelche Stillprobleme gehabt, Kerstin?
Also beim Großen oder bei meinem Ersten war das tatsächlich so, dass ich da einfach ins kalte Wasser gesprungen bin und alles habe auf mich zukommen lassen und vielleicht auch ein bisschen mehr Glück als Verstand hatte, dass tatsächlich da auch alles gut gelaufen ist. Also da waren bestimmt auch die Gegebenheiten gut. Also wir hatten keine Probleme mit Zungenbändchen und so weiter. Das hatten wir nicht. Deswegen war das eigentlich alles ganz gut. Bei meinem Zweiten hatten wir ein bisschen, das Problem war, dass er ja auch anfangs im Krankenhaus war und da ja auch oft, wie Liane auch schon gesagt hat, das Problem ist, dass die Kinder aus dem Krankenhaus kommen und dann an die Flasche gewöhnt sind und zu Hause hat man dann ein saugverwirrtes Kind. Da hatte ich auch wieder viel Glück gehabt, dass wir nach Hause gekommen sind und ich einfach weiter stillen konnte und wir nie wieder ein Fläschchen gebraucht haben.
Cool.
Also ich glaube, dass ich da eine ganz große Ausnahme bin, dass ich wirklich kaum oder keine Probleme hatte. Muss aber auch dazu sagen, dass es gerade bei meinem Zweiten für mich einfach es gab keine andere Option. Für mich war es klar, wir gehen nach Hause und ich werde stillen. Mhm. Und ich glaube, auch diese Einstellung hilft einem auch schon mal, da vieles in die richtigen Wege zu leiten einfach.
Ja. Bleiben wir mal bei diesen wunden Brustwarzen. Vielleicht habt ihr gerade auch schon mal Tipps. Kann man denn seine Brust, ich weiß nicht, ob es ein stillen Mythos ist, aber ich habe früher mal gehört, bevor ich, in meinem Geburtsvorbereitungskurs, glaube ich, war es bei meinem ersten Kind, ne, ist ja auch schon ein bisschen her, da hieß es, man kann die Brust aufs Stillen vorbereiten. Stimmt das noch so oder stimmt das nicht mehr so? Oder wenn ja, wie?
Soll ich mal anfangen?
Ja.
Also grundsätzlich musst du deine Brust nicht vorbereiten auf Stillen, ja. Also wenn du halt eine ganz normale Brustwarzenform hast, ist das tatsächlich so ein Stillmythos, dass du deine Brustwarze vorbereiten musst. Wenn du allerdings eine Hohl- oder eine Flachwarze hast, dann kannst du vorbereiten, aber musst nicht vorbereiten.
Also ist das so ein Grauzonenmythos sozusagen, gar kein echter, aber...
Ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen so Typsache, ob ich halt diese ganzen Maßnahmen, die ich da halt, die wir so empfehlen als Stillberaterin, also wirklich auch machen möchte. Ja, also den ganzen Tag so Brustwarzenform im BH tragen, weiß ich nicht, ob das ist wirklich so ein bisschen so Typsache, ob ich das machen möchte oder nicht. Okay. Aber in der Regel reicht es tatsächlich dann zur Geburt hin, dann bestimmte Maßnahmen zu machen, um es dem Kind zu erleichtern, an die Brust zu gehen.
Okay. Und was habt ihr denn, wenn jetzt die Brustwarze doch wund ist, was gibt es denn da für super Tipps? Außer habt ihr vielleicht noch was anderes als das, was man sowieso schon macht? Also diese Salben drauf machen und so weiter. Gibt es noch andere super Tipps? Kerstin vielleicht?
Also ich finde grundsätzlich das Wichtigste überhaupt, wenn man schon Brustwarzen hat, ist einfach die Anlegetechnik anzuschauen. Weil das ist wirklich das Effektivste, was du eigentlich machen kannst. Eine gute Anlegetechnik zu haben, zu schauen, macht das Kind den Mund schön auf, hat es wirklich viel von der Brust, also nicht nur die Brustwarze, sondern die also so viel wie möglich von der Brust im Mund. Daraufhin kannst du schon sehr viel vermeiden einfach und ist auch besser. Also es wird zumindest nicht schlechter und auch ist auch besser zu machen. Ja, das ist schon mal so das Wichtigste, wie ich finde.
Gibt es sonst noch was, wo man drauf achten kann bei diesen Anlegetechniken, außer jetzt, dass das Kind den meisten Teil von Brust und ja, Warzenvorhof, heißt es glaube ich, ne, im Mund hat? Gibt es da noch andere Tricks oder worauf man achten sollte beim Anlegen, gerade am Anfang vielleicht?
Ja, gibt schon. Also das Wichtigste ist auch tatsächlich auch mit die Anlegeposition, ja, dass halt Bauch am Bauch das Baby liegt, dass der Kopf nicht verdreht ist, dass er nicht zu weit im Nacken ist, auch nicht zu weit das Kinn auf der Brust. Also das ist, wie die Kerstin schon gesagt hat, ist so dieses Anlegen das A und O. Ja. Mhm. Also das ist einfach so. Ja.
Ja, und dann ist natürlich auch sehr wichtig, dass man da am Anfang gerade beim ersten Kind oder ja, irgendwie Unterstützung hat, ne? Und es gibt ja jetzt auch immer mehr Frauen, die gar keine Unterstützung von der Hebamme haben. Also eine Hebamme sollte ja in der Regel wissen, wie man richtig anlegt. Ne? Gehe ich ja mal von aus, dass sie das wissen. Oder generell geht ja eine Frau davon aus, wenn sie die Betreuung von der Hebamme hat, dass es auch, dass sie das weiß. Ne? Aber ich habe immer mehr Frauen in meinen Geburtsvorbereitungskursen, die tatsächlich keine Betreuung von der Hebamme haben. Und da könnten die dann euch kontaktieren oder wie stelle ich mir das vor? Kommt ihr dann auch nach Hause oder macht ihr das telefonisch oder über irgendwelche anderen Plattformen? Kerstin, kannst du ja mal vielleicht kurz sagen, wie das ablaufen könnte?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das kommt auch ein bisschen auf die Stillberaterin einfach selber drauf an, auch auf den zeitlichen Aufwand, die sie selber leisten kann. Aber grundsätzlich gibt es schon auch die Möglichkeit, dass eine Stillberaterin einen zu Hause besucht, telefonisch, oder mittlerweile natürlich viel über Video. Mhm. E-Mail ist, finde ich, immer für den ersten Kontakt sehr gut, um sich einfach ein Bild zu schaffen. Und es gibt natürlich auch ganz toll die Stillgruppen, die man dann auch besuchen kann. Vielleicht nicht unbedingt im Wochenbett schon, aber danach.
Okay, ja, das ist schon mal gut. Du wolltest auch noch was sagen, Liane?
Ich kann auch noch was sagen, genau. Sehr viele Stillberaterinnen bieten Stillvorbereitungskurse an mittlerweile. Mhm. Also dank Corona muss man ja jetzt auch mal so sagen, auch sehr viel online. Also ich kenne sehr, sehr viele Stillberaterinnen, die Online-Stillgruppen anbieten und auch Online-Stillvorbereitungskurse. Und da ist jetzt wieder der Vorteil, also dieser positive Aspekt, dass wir auch die ganz jungen, frisch entbundenen Mütter in den Stillgruppen jetzt auch haben. Also vor allen Dingen ich hatte die Gruppe schon, dass sie so in der Präsenzstillgruppe möchte ich die natürlich noch nicht sehen mit ihrem 2 Wochen oder 3 Wochen alten Baby. Online ist gerade so gut die Möglichkeit, dann können sie von zu Hause aus teilnehmen und ihre Fragen einfach loswerden. Dann können wir da schon viel abfangen.
Ja. Das ist natürlich gerade, es gibt natürlich auch positive Sachen jetzt in der Zeit. Das finde ich auch. Also für viele solche sind so die Online-Kurse wirklich auch echt eine Bereicherung einfach. Ne? Gibt es denn für so einen Stillstart ungünstige Voraussetzungen beziehungsweise gute Voraussetzungen? Weil du hattest ja auch gerade schon vom Stillvorbereitungskurs gesprochen. Gibt es so ein paar gute Tipps, wie ich mich schon mal gut drauf vorbereiten kann auf die Stillzeit beziehungsweise was wäre jetzt nicht so eine günstige Voraussetzung? Kerstin?
Nicht so günstige Voraussetzungen. Ich finde es immer schwierig, im Vorfeld schon zu sagen, was schlecht ist oder was schlecht sein kann. Grundsätzlich gibt es für vieles oder für alles Möglichkeiten, jemanden da zu betreuen. Ja, bei Hohl- und Flachwarzen gibt es ja auch Möglichkeiten, haben wir auch schon gehört, die vorzubereiten. Also es gibt durchaus bei Brust-OPs und so weiter gibt es schon schlechte Voraussetzungen, sagen wir es mal so.
Und wie ist es denn so mit äußerlichen Voraussetzungen? Also ich habe auch unglaublich viele Frauen, die sich so ein bisschen Druck machen, dass sie unbedingt stillen müssen, beziehungsweise es auch unbedingt wollen, weil das Umfeld es natürlich so verlangt. Und dann haben die natürlich unglaublichen Druck, ne? Falls dann irgendwie doch ein bisschen Schwierigkeiten auftreten sollten oder sowas, ne? Das spielt doch bestimmt auch eine Rolle, so diese ganzen Dinge von außen. Wie habt ihr da so Erfahrungen mit? Vielleicht kann Liane jetzt nochmal. Kerstin hat ja gerade schon was
zu. Ja, ich überlege gerade. Also ich finde ja schon, dass das Kolostrum geben schon sehr, sehr wichtig ist. Ja, also selbst wenn eine Frau nicht stillen möchte, das ist auch völlig in Ordnung, finde ich, so sollten wir schon auch den Frauen draußen mitteilen, dass das Kolostrum einfach so eine Art, gerade jetzt in diesen Zeiten mit Infektzeiten ja auch so einen Fahrplan mitgibt, so eine Infektabwehr. Ne? Da sind so diese ganzen wichtigen Antikörper drin, die sie einfach brauchen. Und die sind halt in der künstlichen Säuglingsnahrung nicht drin. Ja? Sodass ich halt sage, okay, wenn du gar nicht stillen möchtest, das ist wirklich deine Entscheidung, das ist völlig in Ordnung. Aber es wäre super schön, wenn du das Kolostrum geben könntest. Einfach so weiter so, dass so kompakt ist. Ne? Die Menge ist ganz klein und das ist so voller wichtiger Botenstoffe für das Kind einfach. Einfach so als Schutz auch für das weitere Leben. Und ich sage halt, jeder Tag Muttermilch ist ein gewonnener Tag. Und wenn es halt nur 2 Tage sind, super. Wenn es mehr ist, sehr schön.
Das ist ein guter Tipp, den ich dann auch mal geben kann. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht so viele Mamas, die sagen, von vornherein sagen, sie wollen nicht stillen. Aber es gibt es immer mal wieder, ja. Genau. Dann ist auch oft so, ich liebe ja diese Stillmythen, liebe ich ja, ne? Also das ist so schön, dann immer dann das Gegenteil zu hören, ne? Weil ich weiß ja auch selber manchmal gar nicht, ob das so stimmt oder nicht. Was die häufigste Frage auch gerade in so Geburtsvorbereitungskursen ist, darf ich denn wieder alles essen, wenn ich stille?
Ja, darf man.
Alles, auch die blähenden Sachen. Es ist ja auch immer dann, darf ich wirklich, was weiß ich, Linsen, Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch und so weiter essen?
Ja. Also es gibt ja Länder, die kommen ja gar nicht ohne Knoblauch aus. Und die Kinder werden auch, denen geht es auch gut. Also
ich empfehle ja immer in der Schwangerschaft alles weiter zu essen. Weil dann kennen das die Kinder, also die Babys, die Ungeborenen schon aus dem Mutterleib über die Plazenta. Ja. Hm. Über die Nabelschnurblut. Schwierig kann es tatsächlich werden, wenn jetzt schwangere Frauen zum Beispiel auf Kaffee verzichten in der Schwangerschaft, dann wieder anfangen, nach der Geburt denken sich, oh boah, endlich kann ich wieder Kaffee trinken, habe ich mich so lange drauf gefreut. Und dann könnte es sein, dass die Kinder da auf das Koffein reagieren. Wenn ich jetzt aber in der Schwangerschaft weiter Kaffee trinke, dann sind die das ja schon gewohnt. Ja? Deswegen sagen wir halt, es darf alles gegessen und getrunken werden, außer Alkohol. Also Alkohol ist tabu, ne? Ist klar. Aber alles andere darf gegessen und getrunken werden.
Das ist ja natürlich, da bin ich ja froh, dass ich das tatsächlich auch immer richtig so sage, weil ich habe das auch schon gelesen, dass es da eigentlich, ne, also wenn man Blähungen hat, hat man Blähungen, dann ist ja eigentlich egal, was man isst. Also gerade bei den...
Genau, weil ja die Blähungen, also die Nahrungsmittel, die wirken ja in eigenem Darm. Also verursachen da ja quasi, das wird gespalten und dann wird da halt viel Luft produziert. Aber diese Luft, die geht ja nicht in die Muttermilch über. Ja. Weil die Muttermilch wird ja aus Blut gebildet. Ja? Und dadurch, sie aus Blut gebildet wird und nicht aus den Darmgasen der Mutter, kommen halt diese Lebensmittel ja gar nicht an beim Kind, diese Blähungen.
Ja. Ja, also da bin ich jetzt froh, dass ihr das wirklich nochmal bestätigt, weil das ist so, glaube ich, so ein Mythos, der ist sowas von drin in den Köpfen, das ist echt krass. Also genauso wie einer, gerade wenn man, also wenn Mamas vielleicht schon mal gestillt haben, die dann sagen, ja, meine Milch war dann leer. Kann es denn sein, wenn ich ganz normal stille, dass die Milch wirklich leer ist?
Nein. Also... An und für sich nicht. Wenn alles gut läuft, ist es ja so, dass ja die Milch, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ja aus Blut gebildet wird. Mhm. Und das Angebot bestimmt immer die Nachfrage. Also jedes Mal, wenn ein Kind an der Brust trinkt, wird halt meine Harnangsdrüse, mein Kopf da oben signalisiert, bitte stell mir mal Milch, also produziere mal bitte Prolaktin. Und dieses Prolaktin geht dann wieder zurück zu den Milchbläschen an der Brust und bildet dann dort Milch. so vereinfacht dargestellt. Ne? Also Oxytocin ist halt an der Brust, wird gesaugt, das Kommando geht hoch zum Gehirn, da wird dann gesagt, hier, bitte Milch bilden und dann wird die Milch gebildet. Genau.
Also wird praktisch ja dann einfach so lange Milch gebildet, wie ich jetzt stille. So lange wie ich stille, wird Milch gebildet. Aber woher kommt es denn? Habt ihr da eine Idee, dass Frauen es auf einmal denken, dass die Babys irgendwie nicht mehr richtig satt werden oder sowas? Also das ist ja dieses Sattwerden, was immer so ein Thema auch ist. Ja. Hast du da eine Idee, Kerstin, wo das herkommt, dieser Gedankengang?
Ja, also was mir halt ganz oft begegnet ist, dass auf einmal mit 3 Monaten, das heißt, jetzt wird mein Kind nicht mehr satt, das schreit nur noch. Man muss natürlich bedenken, dass die in den verschiedenen Schüben auch einfach einen Mehrbedarf haben und man dann aber anstatt wie gewohnt vorher vielleicht alle 2 bis 3 Stunden stillt, dann plötzlich vielleicht nur noch 1,5 Stunden Abstand hat. Das kommt einfach daher, dass der Bedarf höher ist und durch das viele Anlegen oder das mehr Anlegen auch einfach die Milch mehr gebildet wird und somit der Bedarf oder der Mehrbedarf von dem Baby gedeckt wird.
Ja, also das höre ich auch ganz häufig in meinen Kursen, wo die Babys dann schon so dabei sind, dass die dann auf einmal sagen, die trinken wollen immer nur an die Brust, ne? Und dann erkläre ich das auch immer tatsächlich so, ne? Und dann sind die immer ganz beruhigt, die Mamas. Aber es gibt ja genug Mamas, die jetzt irgendwie nicht in so Kursen sind nach der Geburt und es gar nicht wissen, ja? Sie ist das jetzt hier hoffentlich anhören. Wie lange dauert es denn, bis sich die Brust dann reguliert hat, den Bedarf angepasst hat? 3 Tage ungefähr?
3 Monate. Genau. Das liegt ja einfach daran, dass ja die Kinder erstmal primär mit ganz vielen Reflexen auf die Welt kommen. Ja? Mhm. Und darunter gehört halt auch der Saugreflex, ne? Der Schluck-Suchen-Saugreflex. Und die Kinder, die stillen tatsächlich erstmal nur über diesen Saugreflex und lernen dann an der Brust zu trinken. Also es ist jetzt nicht so, dass man stillen einfach kann, dass man auf die Welt kommt und dann Mutter und Kind, die können jetzt einfach stillen, sondern beide müssen es lernen. Also das Kind quasi lernt mit jedem Saugen, eigentlich ist es ja Melken, mit jedem Melken, Saugen quasi das Stillen an der Brust. Mhm. Und dann wird quasi aus dieser unwillkürlichen Reflex, aus dieser unwillkürlichen Bewegung eine willkürliche Bewegung. Und das geht oftmals, das weiß ich halt, weil ich ganz viel mich mit frühkindlichen Reflexen befasse und habe jetzt da einfach gelesen und festgestellt, okay, zwischen dem 3. und 4. Lebensmonat ist dieser Saugreflex integriert in eine, quasi umgewandelt in eine Bewegung, in eine kontrollierte Bewegung. Und das passiert dann oftmals zu diesem Zeitpunkt, wo dann auch die Brust kleiner wird, wo die Brust weicher wird, wo die Kinder auf einmal schneller fertig sind mit Trinken. Ja? Wenn sie vorher wochenlang, stundenlang gestillt haben, sind die auf einmal ganz schnell fertig. Weil dann haben sie halt ihr Geburtsgewicht verdoppelt, dann haben sie eine kräftige Mundmuskulatur, der Reflex ist integriert und auf einmal sind sie schnell fertig. Wenn dann aber kurz vorher dann so ein Entwicklungsschub war, wie die Kerstin gesagt hat, ne, dann sind sie erstmal, dann verwirrt das viele, weil quasi erst dieser Entwicklungsschub ist und dann danach ist dieser Reflex integriert.
Sehr spannend, das wusste ich jetzt noch nicht, aber das ist voll spannend. Also ich finde es sowieso so spannend, wie die Natur das alles so macht, ne? Also dass es so funktioniert und irgendwie so voll das System dahinter ist. Ja. Ne? Genau, dann was kennt ihr denn? Was sind denn eure Lieblingsstillmythen? Kerstin, was ist denn dein Lieblingsstillmythos? Ich finde Stillmythos ist ein schwieriges Wort. Stillmythos, genau.
Also was mich bis heute noch so ein bisschen begleitet, ist, dass also eine folgende Situation, dass mir eine Mutter im Hochsommer sagte, da war mein Sohn, glaube ich, ja, 4 Monate und ich habe ihn gestillt. Wir saßen am Tisch alle zusammen und sie sagte zu mir, du musst dem aber auch noch Wasser geben, es ist ja heiß. Und ich sagte, nein, muss ich nicht. Das Stillen reicht vollkommen aus. Und sie war der festen Überzeugung, dass es überhaupt nicht sein kann, dass ich meinem Kind, gerade weil es so warm war im Hochsommer, jetzt zusätzlich noch Wasser anbieten muss. Grundsätzlich ist es so, dass in den ersten 6 Monaten, in denen vollgestillt wird, nichts anderes angeboten werden sollte wie Muttermilch oder halt je nachdem die Pränahrung dann oder Milchfläschchennahrung.
Aber
Sie brauchen nichts anderes.
Das höre ich auch tatsächlich oft, ja. Und die Frage höre ich einfach oft, ob die noch Wasser brauchen, wenn es jetzt wieder irgendwie ein 40-Grad-Sommer wird oder sowas, ja. Aber das ist ja gut zu wissen, dass ihr das jetzt auch nochmal bestätigt. Ne? Man ist ja auch irgendwie unsicher, ne? Weil man selbst ja auch einfach mehr trinkt, wenn es warm ist. Ne? Aber die Babys passen ja sich da auch an. Die kommen, möchten ja dann auch einfach mehr an die Brust, wenn es denen zu warm ist. Genau,
die melden sich dann auch öfters. Und ja, man merkt doch, dass sie dann oft nur kurz trinken, dafür aber öfter. Dann merkt man auch einfach, dass sie da einfach mehr Durst haben und das dementsprechend einfach stillen.
Also können da alle Mamas beruhigt sein und keiner muss Wasser geben.
Nein. Auch kein Fencheltee.
Ja, oh Gott, ja. Ne, man sollte gar nicht, auch kein Fencheltee während der Stillzeit muss man gar nicht geben, oder? Jetzt, wenn du schon gerade Fencheltee ansprichst. Nein.
Nein, das ist nicht notwendig.
Gut. Okay. Was ist denn dein Lieblingsstillmythos, Liane?
Da passt gerade Fencheltee dazu gut, ne? dieser beim Stillen beträgt der Mindestabstand zwischen den Mahlzeiten 2 Stunden, so dieses eine frische Milch auf die alte Milch, ne? Und dass die Milch dann sauer wird, vergärt und Bauchweh macht. Also das ist so mein Stillmythos, weil das einfach nicht stimmt.
Genau.
Ja? Weil die Muttermilch ist so leicht verdaulich, ja. Und die und der Magen ist ja auch noch nicht so groß. Ne? Also wenn ich ein Kind nach Bedarf stillen darf, dann wird ja auch der Magen nicht so ausgedehnt, wie wenn ich halt mit der Flasche da 100 Milliliter reinpumpe, sondern Stillkinder, wie die Kerstin ja gerade gesagt hat, die kommen ja gerne öfter mal dafür kürzer. Und das bedeutet einfach, dass der Magen schon wieder leer ist, weil die Milch einfach leicht verdaulich ist. Und das macht keinen Bauchweh. Also.
Und du hast ja gerade auch schon gesagt, Stillen nach Bedarf. Vielleicht könnt ihr ja mal kurz erklären, was Stillen nach Bedarf denn ist. Ja, wenn man nämlich eben nicht nach diesen, also erklärst du doch, erklär mal kurz gerne, Stillen nach Bedarf, wie das funktioniert.
Stillen nach Bedarf heißt, dass halt, wenn das Kind sich meldet, dass es Hunger hat, dass es dann einfach trinken darf. Es ist natürlich halt schwierig, so die Bedürfnisse eines Kindes zu erkennen, wenn die so auf die Welt kommen, weil sie ja nur ihren Körper und ihr Weinen haben, um sich mitzuteilen für alle möglichen Bedürfnisse. Sei es Hunger, sei es Durst, sei es ich möchte jetzt getragen werden, sei es ich möchte jetzt schlafen oder ich möchte jetzt einfach nur Trost haben oder ich möchte einfach nur in den Schlaf nuckeln oder. Das heißt also, dass die Kinder, wenn sie ganz, ganz klein sind und gerade geboren sind, gefühlt den ganzen Tag an der Brust sind. Weil sie einfach das brauchen auch zum Regulieren. Ja? Und wenn ich dann so mein Baby kennengelernt habe, ja, also die Mütter lernen ja dann so nach und nach ihre Babys kennen und merken dann, okay, das Weinen ist jetzt, weil es müde ist, das Weinen ist jetzt, weil es Hunger hat. Und dann merken sie dann schon, dass das Kind trinken möchte oder nicht. Oder was auch ein guter Indikator ist, dass wenn das Kind keinen Hunger hat und keinen Durst, dann trinkt es auch nicht.
So einfach ist das.
Ja, also das ist so, wo immer sehr, sehr viele Frauen einfach so total verunsichert sind. Und dann denke ich mir, ja, also gerade wenn die dann schon ein bisschen älter sind, ne, so 3 Monate und älter, wenn es dann so Richtung Stillstreik geht oder oder Brustverweigerung, ja, dann sage ich immer, ja, die kommen schon, wenn sie Hunger haben. Und sie trinken auch, wenn sie Hunger haben.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ne? Man glaubt es ja kaum, aber man kann tatsächlich seinen Kindern in der Hinsicht ein bisschen, also eigentlich voll vertrauen, ne? Die haben ja einen Überlebensinstinkt, die werden nicht in Hungerstreik gehen.
Genau, also das ist wirklich so. Und das ist so, die sind da in dem Bezug, sind sie sehr, sehr, sehr kompetent. Ne? Also, und wenn ich da einfach wirklich dem Kind vertraue, dann ist das quasi diese Stille nach Bedarf.
Ja, aber ich glaube, das fehlt wirklich ganz, ganz vielen dieser wirkliche, also viele haben ja selber auch gar nicht so das Vertrauen in sich als kompetente Mutter. Ja, das wird ja vielen auch so ein bisschen, weiß ich nicht, also genommen, so instinktiv zu handeln, ja, oder sie wissen nicht mehr so genau, wie es funktioniert. Und dann natürlich so einem kleinen Baby vertrauen und ja, zu glauben, dass es instinktiv auch handeln kann, ist natürlich echt auch nochmal eine extra Aufgabe, das so den Mamas wieder beizubringen oder dass sie natürlich auch auf ihr Bauchgefühl und auf sich selbst vertrauen dürfen und auch dem Baby natürlich. Ne? Das ist ja echt eine Herausforderung manchmal. Was ich auch ganz oft tatsächlich habe, ist, dass Mamas, also wirklich vermehrt jetzt wieder, fällt es mir auf, dass die sagen, ich muss zufüttern, weil mein Kind nicht genug zunimmt. Das passt ja jetzt auch so ein bisschen dazu, dieses leidige Zunehmthema. Ja. Ist es wirklich so, dass die Milch nicht ausreicht, dass das Kind, das hatten wir ja jetzt so eine ähnliche Frage schon, aber dass man wirklich mit einer Flaschennahrung zufüttern muss? Ist das so?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das Dilemma ist so ein bisschen gerade, wenn sie in den Krankenhäusern geboren werden und dann vielleicht noch eine Infusion bekommen haben, Kaiserschnitt, Einleitung, PDA, wie auch immer, dann bekommen die Frauen halt Infusionen. Und durch diese Infusionen, durch diese zusätzliche Flüssigkeit, kommen die Kinder mit einem verfälscht höheren Geburtsgewicht auf die Welt. Also das heißt, die werden halt dann gleich direkt nach Geburt gewogen und dann haben die aber erstmal so Wasser eingelagert. Ja, von der Mama über die Plazenta-Schnur, ja, über die Nabelschnur. Und dann werden die dann am nächsten Tag gewogen und dann nehmen die gefühlt zu viel ab. Dabei ist es aber gar nicht, weil das ja so dieses Wasser, was halt eingelagert war, dass sie das halt einfach ausscheiden. Wenn sie dann vielleicht auch noch gleich das Mekonium auskacken, sage ich jetzt mal, das ist ja auch ein ordentliches Gewicht. Ne? Also ich habe meine Kinder auch abgehalten und gerade wenn ich mir das Mekonium von meinem jüngsten Sohn angucke, was das für eine Riesenportion war, so auch an Gewicht, dann ist das echt gigantisch. Und dann nehmen halt die Kinder gefühlt viel ab, aber haben gar nicht so viel abgenommen. Und wenn dann quasi, dann werden in den Kliniken viele sehr unsicher, haben dann Angst und fangen da dann an zuzufüttern, obwohl sie eigentlich gar nicht zufüttern müssten. Und dann ist das Dilemma schon da, weil dann natürlich die Kinder nicht mehr so oft an die Brust gehen, weil die ja gerade so in der Nacht von Tag Nacht 2 auf 3 ist ja so diese Nacht, wo sie alle wie die Verrückten stillen, ja, weil da einfach der Milcheinschuss ist. Und das wird dann immer so fehlgedeutet, dieses, dass die Kinder ihre Milch bereitstellen durch dieses viele Stillen, wird in den Kliniken fehlgedeutet, sprich, oder weil das auch viele Mütter nicht wissen, dass die da wirklich stündlich an die Brust gehen und dann wird er zugefüttert. Und dann haben wir das Dilemma, dass halt die Kinder auf einmal 3, 4 Stunden schlafen, aber die Brust nicht mehr stimuliert wird.
Ah ja, okay, das ist sehr spannend. Das wusste ich noch gar nicht mit diesem ganzen, was du gerade gesagt hast, ne? Was unter der Geburt so alles für Zusammenhänge dann mit dem Stillverlauf zu tun haben. Sehr, sehr, sehr spannend.
Hängt noch mehr damit zusammen. Also wenn du jetzt überlegst, du hast ja so diese Schwangerschaftshormone, Progesteron und das Progesteron wird ja quasi durch die Geburt gekappt. Mhm. Also quasi Geburt. Progesteron wirkt nicht mehr und das hat eine Halbwertszeit von 36 Stunden. Ja, also ist genau diese Nacht 2 auf 3 und wo dann die Kinder quasi ihre Milch bereitstellen, diesen Milcheinschuss. Also Hormone fällt ab, dann wird halt, gehen die halt an die Brust. Das musst du dir einfach vorstellen, sie stellen sich ihr Buffet bereit. So als Bild. Ah, ja. Okay. Erste Vorspeise, zweite Vorspeise, dritte Vorspeise, erste Hauptspeise. Und da denkst du, oh, da ist auch noch was Tolles, das muss ich auch noch essen und das muss ich noch essen. Also das heißt, die essen immer so in kleinen Portionen oder du tust dieses Buffet vorbereiten. Ne? Erste Vorspeise ist zweite, dritte, vierte. Am Ende ist dann halt quasi der Tisch gedeckt mit diesem Riesenbuffet und das passiert halt in der Nacht 2 auf 3 und dann hast du den Milcheinschuss und dann hast du halt diese dicken Brüste, weil ja jetzt das Buffet fertig ist.
Eieiei, okay.
Ja, ja, das Wissen, wie du ja auch gerade feststellst, das wissen viele einfach nicht. Mhm. Da sind viele Krankenschwestern, ich bin selber Krankenschwester, ja, und wir hatten das in der Ausbildung nicht. Also, beziehungsweise, da bist du 17 in der Ausbildung. Und dann hast du das nicht auf dem Schirm. Also da musst du so viele andere Sachen lernen, dass du denkst, ach, stillen interessiert mich nicht, ist noch weit weg, muss ich mich nicht mit befassen. Und deswegen muss ich mal so ein bisschen so meine Kollegen so ein bisschen Empathie rüberbringen. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es nicht besser. Und wenn halt keiner darauf hinweist oder wenn nicht gerade eine Krankenschwester schon selber Mama ist und sich mit Stillen befasst hat,
ist ja auch ein Riesenthema, ne? Da reicht es ja nicht mal ein Buch zu lesen. Ne? Also es gibt ja nicht umsonst euch als ganze Organisation zum Thema Stillen. Ja? Ist ein sehr komplexes, spannendes Thema auf jeden Fall. Also da könntest du jetzt ja wahrscheinlich noch eine ganze Stunde füllen. Gell? Total spannend. Ja, mehr als eine wahrscheinlich, genau. Was mich jetzt doch mal interessiert, wenn ich jetzt doch irgendwie Nee, anders. Ich werde auch oft gefragt, wie ist es denn, wenn ich dann zum Beispiel dann mal weggehen möchte und mein Kind nicht mitnehmen will, kann ich meinem Kind dann zwischendrin auch einfach mal Flaschen, also zu Milch geben aus der Flasche, also Pulvermilch, wie heißt es denn? Industrielle hergestellte Milch. Kann man das machen? Kerstin, kann man das machen?
Naja, grundsätzlich machen kann man vieles. Ne? Frage ist halt, was bringt es mir? Also man hat schon die Möglichkeit, vielleicht auch schon mal außer Haus zu gehen. Da kann man sich aber einfach vorbereiten. Man könnte zum Beispiel Milch abpumpen, das bereitstellen. Ich finde aber einfach die bessere Variante, einfach zu schauen, dass man griffbereit ist, also sprich gestillt hat, sich dann ein, zwei Stündchen Zeit nimmt und dann einfach vielleicht nicht in allzu weiter Entfernung erstmal noch griffbereit ist, um dann wieder stillen zu können oder das Baby einfach, so ist es ja auch oft in unseren Ausbildungskursen, da sind ja die Babys auch herzlich willkommen, sind oft Papas dabei, die dann einfach die Babys in der Zeit begleiten und die Mama dann zum Stillen wieder da ist. Das, denke ich, ist so in der ersten Zeit schon mal ganz gut, wenn man einfach noch das Kind tatsächlich einfach anlegt. Es gibt aber auch viele Mütter, die auch sehr schnell wieder an die Arbeit zurückkehren. Und auch da gibt es ganz tolle Mamas, die das wunderbar hinkriegen, auch auf der Arbeit abzupumpen und der Papa zu Hause das Kind mit der Muttermilch füttert. Da muss man halt ein bisschen drauf achten. Mit der Flasche ist nicht unbedingt empfehlenswert. Da würde ich zum Beispiel mit dem Becher das Ganze dem Baby anbieten. Mhm. Ja, das ist einfach die sichere Variante, um da ein bisschen, dass das Kind nachher auch wieder schön bei der Mama an der Brust trinkt.
Das können sich ja viele überhaupt nicht vorstellen mit so einem Becher, ne? Dass das so funktioniert tatsächlich. Aber das funktioniert, ne?
Ja. Ja, ich denke, das ist aber auch sicherlich oft eine Einstellungssache. Ne? Ich kenne tatsächlich eine ganz liebe Mama und bei denen funktioniert das wunderbar.
Das ist doch schön.
Die gehen auch einfach von aus, dass das funktioniert und das ist auch so eine Kopfsache. Und wie gesagt, da sind auch die Papas, sind ja auch oft so ein bisschen im Hintergrund. Das heißt, beim Stillen können sie nicht viel helfen. Aber das ist zum Beispiel so eine Variante, wo auch der Papa ganz viel machen kann und halt auch beim Stillen da einfach die Mutter und das Baby unterstützen kann.
Das ist ja gut. Und ich sage dann halt natürlich auch immer, das ist ja jetzt auch nicht so eine lange Zeit, wo die euch so krass intensiv brauchen. Ne? Es stellt sich ja wirklich so schnell ein, dass man echt auch so einen Rhythmus mehr oder weniger abschätzen kann, ne? Sodass man echt sagen kann, oh, ich habe jetzt echt 2-3 Stunden und weiß genau, ich kann ja jetzt, also meistens klappt es dann an dem Tag natürlich nicht, aber dass man so ein bisschen ja schon sagen kann, ich kann jetzt mal zum Friseur gehen oder so. Ja, also das kann man natürlich so die ersten paar Wochen oder ersten paar Monate nicht, aber ich denke mal so nach einem halben Jahr kannst du ja wieder relativ gut planen. Ne?
Ich habe tatsächlich eher angefangen mit Arbeiten. Also ich habe das, wie die Kerstin gesagt hat, ich habe mit einer Stunde angefangen. Ne? Ich bin ja auch selbstständig als Fitnesstrainerin und habe mir gedacht, okay, somit jetzt ist das Kind 8 Wochen alt, jetzt kann ich mal wieder so ein bisschen anfangen, Stunden zu geben und habe dann tatsächlich nur mit einer Stunde angefangen. Mhm. Quasi gestillt, zum Kurs gefahren und sofort wieder nach Hause gefahren. Und haben mir gedacht, okay, die Stunde, das Kind, eine Stunde schafft es. Mit 9 Wochen habe ich gedacht, eine Stunde schafft es. Ansonsten hat der Papa einfach das Kind getragen, weil man sagt ja mal, tragen ist das Stillen der Väter. Mhm. Ja, und habe das einfach dem Papa zugetraut. Und dann, je größer das Kind geworden ist, desto größer sind dann auch die Abstände geworden. Ja, also, dass ich mir dann gesagt habe, die schaffen das schon. Also, von daher war ja das Abpumpen leider nicht immer klappt. Ne?
Genau.
Also war ja, das Abpumpen kann klappen oder kann nicht klappen. Also das ist so, da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Also bei meinem ersten Kind hatte ich literweise Milch. Ja, den hab ich ja gepumpt gestillt aufgrund dieser Saugverwirrung. Bei Kind 2 hat das Pumpen so mäßig geklappt. Ja, und beim dritten Kind gar nicht. Also voll gestillt, aber Pumpen ging nicht.
Das ging bei mir auch nie. Also da saß ich heulend mit der Pumpe da und dachte, das gibt's doch nicht, dass hier nur ein paar Tropfen rauskommen.
Ja. Sind diese Botschaft wichtig, weil das einfach nicht aussagekräftig ist. Ja. Nur weil ich nichts auspumpen kann, heißt das nicht, dass ich nicht genügend Milch habe.
Ja, finde ich auch ganz wichtig.
Das denken immer viele, ne? Dass sie, oh, ich will jetzt mal abpumpen, damit halt der Papa da Milch geben kann und dann kommt kein Tropfen raus. Und dann denken gerade so diese Erstlingsmütter, wissen dann, okay, sind dann total verunsichert und denken, ich habe gar nicht genug Milch.
Ja.
Wenn das dann noch so quasi gleichzeitig mit einem Entwicklungsschub ist, Brustmahlzeit.
Ja. Das Abgefahrenste, was ich mal gesehen habe, tatsächlich auch bei einer Weiterbildung, dass da eine Mama per Hand abgepumpt hat. Und zwar so eine ganze Flasche voll. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus, weil ich das so cool fand, dass das einfach so funktioniert hat. Ja.
Hat sie dann ausgestrichen, oder? Mit der Hand ausgestrichen?
Ja, irgendwie schon. So ausgestrichen, ja. Aber das ist richtig auch ausgespritzt. Ja.
Das klappt in der Regel sogar besser als das Abpumpen.
Ja.
Diese Massage, da gibt es auch so eine RSP-Massage, ne? Also das ist, wenn du das richtig lernst, diese Milch auszumassieren, ist es effektiver als das Pumpen. Mhm. Weil das zwei verschiedene Techniken sind.
Das ist ja schon wieder echt spannend, Mensch.
Also, ne, weil so beim Pumpen versuchst du halt mit dem Sog das auszuziehen, das geht nicht, weil du ja, wenn du dich ein bisschen mit dem Stillen befasst, dann weißt du, dass halt die Milch rausgemolken wird. Deswegen finde ich Saugen so eigentlich das falsche Wort, ne? Weil durch die Zunge und den Gaumen und den Unterkiefer wird halt die Milch rausgemolken. Mhm. Und das kann ich ja mit dem Ausmassieren ja auch machen. Also da kann ich ja richtig das rausmassieren in kreisenden Bewegungen.
Ja.
Das mit der Pumpe nicht. Also deswegen klappt das Ausstreichen oftmals besser als das Pumpen.
Mensch, da kann man ja fast die ganze Milchpumpenindustrie in die Tonne kloppen, wenn das jeder könnte.
Ja, das wollen die jetzt nicht hören.
Nein, natürlich nicht. Naja, bei manchen funktioniert es ja auch.
Milchpumpen haben ja auch so seine Berechtigung. Also wenn du jetzt ein Frühchen hast und du musst dann halt, mit dem Frühchen funktioniert ja dein Kopf ganz anders. Ne? Ja. Dann weißt du halt, ich muss jetzt pumpen, also da stellst du das gar nicht in Frage, wie wenn du halt weißt, du kannst stillen und denkst dir, ach, es geht auch ohne Pumpen. Weil das ist ja so eine Kopfsache, wie du ja auch schon gesagt hast. Ne?
Genau. Ich habe auch noch mal eine ganz, diese Stillzeitfrage. Wie lange still ich denn? Das ist ja auch so was, ne? Was ja auch sehr spannend von Kinderarzt zu Kinderarzt sehr unterschiedlich gehandhabt wird, ja, dass die dann, weiß ich nicht, also wir haben hier ein paar Kinderärzte, die sagen dann tatsächlich mit 4 Monate, ja, sie können jetzt mal mit dem Zufüttern anfangen, bis hin zu Kinderärzten, die sagen, oh, das Kind ist jetzt schon 7 Monate, das muss nachts nicht mehr gestillt werden. Also solche Storys höre ich ständig, ja. Und was ich auch oft höre, ich kenne mittlerweile auch ganz viele, die natürlich über ein Jahr hinaus stillen, die sich dann dumme Sprüche anhören dürfen von ihrem Umfeld einfach, ja. Also ich gebe mittlerweile schon Tipps und sage, wenn ihr über ein Jahr stillt, verratet es eigentlich nicht zu vielen Leuten, wenn ihr keinen Bock auf blöde Sprüche habt, ja. Wie ist denn jetzt so da die Empfehlung? Was, Kerstin, was gibt es denn da hinzu für Empfehlungen?
Also grundsätzlich darf man so lange stillen, wie es beiden damit gut geht. Sowohl Mütter und Baby, beziehungsweise Kind, Kleinkind dann auch. 6 Monate vollstellen ist natürlich, wie gesagt, das hatten wir vorhin schon, dass sie auch davor kein Wasser brauchen und auch keine Beikost. Und mit 6 Monaten darf man dann auch anfangen, was anzubieten. Aber auch da ist es einfach wichtig zu wissen, dass auch wenn sie 3 Nudeln oder so gegessen haben, es nicht mehr vollstillen ist. Aber auch vollkommen in Ordnung ist, wenn sie auch nur 3 Nudeln gegessen haben und dann einfach der restliche Bedarf mit dem Stillen gedeckt wird. Mhm. Ja. Und Kleinkindstillen ist natürlich, also das ist jedem überlassen. Und ich finde es eigentlich gerade schön, umso mehr Mütter sich vielleicht in der Öffentlichkeit auf Spielplätzen zeigen, dass sie auch Kleinkinder mit 2 Jahren noch stillen. Ich finde das eigentlich gerade schön. Umso mehr das machen, umso offener werden ja vielleicht auch alle dafür.
Ja, ich glaube, es ist natürlich auch schon wieder, also ich sehe es nicht öffentlich tatsächlich mit größeren Kindern. Einmal habe ich es gesehen oder sowas, ja.
Also ich sehe es komischerweise als Stillberaterin jetzt viel mehr. Vielleicht hat man auch irgendwie mehr Auge dafür, aber bin ich mir so begegnet klar. Das doch viel mehr jetzt mittlerweile.
Ja, ne, klar, natürlich, wenn man sich mit Themen beschäftigt, dann kommen die Themen ja irgendwie, dann sieht man die ja ständig. Was sagt ihr zu diesen Aussagen, das Kind ist jetzt ein halbes Jahr oder ein bisschen älter und muss nachts nicht mehr gestillt werden?
Also wenn ich mir jetzt angucke, wann das Gehirn wächst, ne? Also die WHO empfiehlt ja sogar bis zu 2 Jahren zu stillen, ne? Also 6 Monate voll zu stillen und dann bis zum 2. Geburtstag und darüber hinaus, wenn man jetzt ganz genau diesen WHO-Kodex nimmt. Und gerade in der Nacht wächst ja das Gehirn. Ja, und dann braucht, und das Babygehirn, also und das Kleinkindgehirn braucht einfach Zucker, Nahrung in der Nacht, damit es einfach diese Verknüpfungen bilden kann. Ne? Also was es so am Tag lernt und erlebt, das muss ja irgendwie dann auch verknüpft werden, quasi mit dem Neokortex, ne? Die ganzen Verhaltensweisen. Und dafür braucht halt einfach ein Gehirn Zucker und Nahrung. Und deswegen sind Kinder gerade so zwischen den ersten und zweiten Geburtstag, wo so wahnsinnig viel passiert auch, ne? Mit der Sprache, das, was sie so außen so alles mitnehmen, dass sie da dann natürlich sehr viel nachts stillen und die Nächte sehr, sehr unruhig sind. Ne? Hm. Einfach weil da diese ganzen Verknüpfungen gebildet werden.
Ja, das höre ich auch ganz oft. So, wenn so umso älter die werden, dann fangen die wieder an, so öfter nachts wach zu werden tatsächlich und gestillt werden und gestillt wollen. Stillen wollen, so rum, jetzt habe ich es.
Werden die Flaschenkinder aber auch. Ja. Also ne, mein ältestes Kind, der war, glaube ich, sogar noch ein schlechterer Schläfer als meine zwei Stillkinder, meine Langzeitstillkinder, weil da konnte ich wenigstens liegen bleiben und einfach nur andocken und weiterschlafen. Mhm. Und bei dem Flaschenkind, da musste ich alles noch herrichten. Und der ist genauso oft wach geworden. Also da habe ich den Unterschied gesehen.
Also das Einschlafstillen ist gerade aktuell bei uns in der Stillgruppe ein ganz großes Thema. Ja. Und ich habe auch Mamas, die sich da wirklich Gedanken drüber machen. Jetzt ist das Kind 2 Jahre und braucht es das jetzt noch? Müssen wir das noch machen? Haben wir nicht eine andere Möglichkeit? Und oder halt auch bei den Kleinen, aber ich sage auch oft, gerade nachts, ich finde, dieses Einschlafstillen ist halt für alle Beteiligten irgendwie so das Gemütlichste auch. Ne? Und es ist eine Einschlafgarantie. Ja. Also ja, tatsächlich. Also selten, dass ein Kind beim Stillen dann nicht einschläft. Ne? Ja. Und so, wie gesagt, solange es allen damit auch gut geht, macht das so lange ihr möchtet.
Das fand ich wirklich, als mein jüngster Sohn sich abgestillt hatte, habe ich echt ihm hinterher getrauert. Weil so das Einschlafen dann viel, viel länger gedauert hat als mit Einschlafstillen. Ne? Was vorher 5 Minuten gedauert hat, hat er mal eben so locker eine halbe Stunde, wenn es blod gelaufen ist.
Ja. Gedauert. Also länger. Da spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, oder? Das Kind immer an der Brust einschlafen zu lassen, ist doch was Einfacheres, geht doch gar nicht. Also stressfreier für alle Beteiligten.
Und ich verspreche allen da draußen, die hören wirklich auf irgendwann.
Also wir haben tatsächlich vor, ich glaube, 6 Wochen haben wir aufgehört und mein Sohn hat einfach irgendwann nachts es nicht mehr verlangt. Er hat irgendwann, also wir waren irgendwann an dem Punkt, dass ich dann gesagt habe, sag mir bitte, was du brauchst, was du möchtest. Und er hat dann immer aufgesagt, mein Sohn. Und irgendwann hat er es nicht mehr gesagt. Und so kam das jetzt, dass er einfach nachts, das, also auch eingeschlafen ist ohne Stillen. Und wir haben ihn fast 2,5 Jahre, habe ich ihn jetzt fast gestillt. Und es irgendwann einfach nicht mehr gebraucht hat, nicht mehr gefordert hat. Also jedes Kind kann das irgendwann.
Ich gehe davon auch aus, dass irgendwann, also sie werden nicht mehr mit 16 neben dir liegen und vorne
definitiv, verspreche es euch. Ja? Mein 18-Jährige würde mich rausschmeißen, hochkant.
Ja, aber das ist doch schön zu hören und ich glaube auch motivierend für langzeitstillende Mamas und Mamas, die ihr Kind zum Einschlafen stillen, dass das alles, es ist ja auch, glaube ich, von der Natur einfach auch so gewollt, denke ich mal, also so vorgesehen. Ne?
Und je mehr ich das zulasse, desto schöner ist es. Ne? Also wenn ich jetzt, wir sagen ja auch immer so, Fülle statt Entzug. Mhm. Ja, also wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, dann verlangen die Kinder auch nicht mehr danach. Wenn ich jetzt aber immer versuche, die Kinder von mir wegzuschieben, auch beim Stillen, ne, ich quasi das forciere, wenn das Kind noch nicht bereit ist, dann kann das halt schon anstrengend werden.
Ja.
Also das ist so, was ich gerne mitgeben würde. So. Ne? Also wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, wird auch nicht mehr danach verlangt. Das ist auch, was die Kerstin gerade auch erzählt hat. Ne? Also.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, habt ihr noch so ein Schlusswort? Und du hast es jetzt einfach schon gesagt, weil wir haben jetzt schon ganz schön lange. Aber wir sind am Ende der Zeit einfach angekommen und ich finde, das passt total gut, was du gerade so zum Schluss gesagt hast. Liegt dir auch noch was am Herzen, Kerstin? Möchtest du auch noch was hier mitteilen, in die Welt hinaus teilen zum Thema Stillen?
Also grundsätzlich finde ich es einfach gut, wenn man sich einfach an jemanden wendet, wenn man Fragen hat. Ich glaube, da ist manchmal so ein bisschen die Scheu dahinter, aber ja, schreibt uns einfach, sucht uns auf der Homepage oder besucht uns in den Stillgruppen und ihr dürft alles fragen. Also ich glaube, das ist nochmal so, auch vielleicht schon im Vorfeld, auch in der Schwangerschaft gerne schon. Ich habe auch ein paar Mamis, die wirklich schon schwanger zu uns gekommen sind und einfach auch geschaut haben, wie geht es den anderen damit. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz guter Tipp.
Ja, das ist super ein guter Tipp. Den werde ich auch so in meinen Geburtsvorbereitungskursen und in allen anderen Kursen natürlich auch weitergeben. Ja, und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch für eure Zeit und für die tollen Infos. Ich hätte jetzt gerne noch weitergesprochen, aber man muss sich das ja auch am Ende anhören. Also man hat ja auch nicht so lange Zeit.
Ich würde auch gerne noch mal ein zweites oder ein drittes Mal das machen.
Das ist schön, ja. Es sind ja noch mehr Themen einfach. Ne? Also vielen Dank für eure Zeit und für das Beantworten der vielen Fragen. Und genau, ich verlinke dann natürlich unter dem Podcast noch eure Homepages beziehungsweise Kontaktdaten, wie man euch erreicht. Und genau, dann vielen Dank und ja, bis bald.
Ja, super. Dankeschön.
Danke.